Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und heute werden wir uns im Rahmen unserer Themenreihe zur Fastenzeit weiter mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und zwar spezifisch mit dem Einsatz von KI im Theologiestudium. Hierzu habe ich heute Professor Dr. Dr. Thomas Bauer zu Gast, der als Professor für Theologie und Exegese des Neuen Testaments an unserer Theologischen Fakultät hier in Erfurt forscht und lehrt und hierzu seit einiger Zeit auch KI-Anwendungen nutzt. Sein eigenes Studium in katholischer Theologie und klassischer Philologie hat Professor Bauer jeweils in Regensburg und Rom und Gießen absolviert. 2006 wurde er an der Justus-Liebig-Universität Gießen zum Dr. Phil und 2011 an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zum Dr. Theol promoviert. Nach weiteren Stationen in Gießen, Freiburg und in der Schweiz hat Professor Bauer seit Januar 2014 die Professur für Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Erfurt inne. Herzlich willkommen, Professor Bauer.
Herzlich willkommen.
Sie sind, wie ich gerade schon in der Einführung erwähnt habe, Professor für Theologie und Exegese des Neuen Testaments und nutzen auch KI zur Vorbereitung und Durchführung Ihrer Lehrveranstaltungen. Wie genau funktioniert das und welche KI-Anwendungen nutzen Sie dafür?
Das, was wir heute meistens unter dem Stichwort KI dann also haben, meint eine bestimmte Form, eben diese großen Sprachmodelle. KI als solche ist aber ein Begriff, unter dem sich also viele unterschiedliche Dinge dann auch technisch finden. Das, worum es eben meistens heute geht, diese großen Sprachmodelle, muss man immer auch wissen, dass die nicht speziell für pädagogische Zwecke konzipiert sind, auch nicht dazu konzipiert sind, dass sie irgendwie in der Theologie eingesetzt werden, sondern dass sie eben etwas sind, was man General Purpose AI nennt, also eine allgemeine oder generelle künstliche Intelligenz, die für viele Dinge eingesetzt werden kann. Den meisten ist ja bekannt, dass diese großen Sprachmodelle, diese KI, Tools eben dazu eingesetzt werden können, dass sie Texte erzeugen, dass man mit ihnen sprechen kann. Und dann vor allem auch kennt man ja diese Dinge, über die gesprochen wird, auch im Zusammenhang mit Lehre, dass also Studierende sich heute auch ihre Hausarbeiten oder Ähnliches mit KI schreiben lassen können. Wobei dann auch natürlich beginnt, dass dann also Angst oder auch dann also Probleme aufgemacht werden, dass man eben sagt, das kann nicht sein oder wie können wir dem Ganzen auch dann entgegensetzen. Für mich ist dabei die Überlegung einfach gewesen, also KI-Tools sind da, also diese berühmten Dinge, die Sie auch kennen oder die meisten auch kennen, also wie ChatGPT oder dann auch andere Modelle wie Claude oder auch das europäische Modell Le Chat, mit denen Sie im Grunde all diese Dinge tun können und Studierende werden das immer nutzen. Sie können dann sagen, also wir wollen auf Verbote hinwirken und Studierende dazu bringen irgendwie, dass sie diese Dinge nicht einsetzen. Sie können sagen, wir müssen daran arbeiten, dass wir Tools entwickeln, mit denen wir KI-generierte Texte erzeugen können. Das sind aber alles Dinge, die ich nicht als zielführend ansehe. Zum einen wird man dieses Tool nicht verbieten können, dass Studierende es nutzen. Zum anderen, glaube ich, wird man auch sagen müssen, es wird keine Techniken geben, mit denen wir zweifelsfrei nachweisen können, dass also Arbeiten mit solcher KI erzeugt worden sind. Und deshalb ist mein Ansatz gewesen und meine Überlegung zu sagen, warum nutzen wir das Ganze dann nicht dazu auch, dass Studierende damit mehr lernen können? Und dass wir Studierenden auch beibringen, wie sie in unseren Fächern, beispielsweise eben in meinem Fach der Exegese des Neuen Testamentes, eben dann vernünftig und auf verantwortliche Weise und auch auf eine Art und Weise, die zu guten Ergebnissen führt, eben KI einsetzen. Und auch meine Überlegung war dabei, kann ich dann KI auch dazu nutzen, dass Studierende sich besser auf einzelne Lehrveranstaltungen vorbereiten, dass Studierende auch Inhalte von Lehrveranstaltungen wiederholen können oder sich bestimmte Dinge auch selbstständig aneignen können. Und wie kann ich sie dazu auch anleiten, dass diese Dinge auch passieren können. Und dazu habe ich eben dann versucht, für mich Modelle zu entwickeln, dass ich eben für alle Lehrveranstaltungen es mittlerweile so mache, dass für jede Sitzung einer Vorlesung, eines Seminars eben Übungen angegeben sind, mit denen Sie also mit KI Inhalte vorbereiten und Inhalte wiederholen können, damit Inhalte dadurch auch nachhaltig hängen bleiben und auch besser angeeignet werden und so auch die Lehr- und Lernergebnisse von Veranstaltungen auch verbessert werden können und Leute, Studierende dabei eben auch lernen, wie sie KI für sich einsetzen können, was KI kann, was KI nicht kann und dass sie eben dann auch lernen müssen, wie sie mit KI umgehen können, um auch möglichst gute Ergebnisse zu erzielen.
Das hört sich erstmal auf jeden Fall sehr logisch und sehr sinnvoll an. Könnten Sie vielleicht noch etwas konkreter werden und sagen, wie sich die Vorbereitung von Lehrveranstaltungen durch den Einsatz von KI verändert hat und auch welche Chancen und Risiken Sie sehen, nachdem Sie das jetzt eine Weile ausprobiert haben?
Ich kann natürlich nicht im Einzelnen immer sagen, wie das Ganze dann für jeden einzelnen Studierenden, jede einzelne Studierende dann funktioniert. Aber ich kann zumindest also dann Hilfsmittel anbieten oder auch anbieten, wie man das Ganze eben dann auch für sich gut nutzen kann. Also für mich sieht es in der Regel so aus, also wenn ich eine Seminarsitzung, eine Vorlesungssitzung habe, dann weiß ich ja, welches Thema ich in dieser Sitzung bespreche. Das entsprechende Thema kann ich dann auch eben für Studierende im Vorfeld schon aufbereiten. Also beispielsweise, wenn ich wie aktuell eine Vorlesung zum Galaterbrief habe, wo dann auch Dinge wie eben Evangelium und auch dann eben das Kreuz als ein zentrales Element eben auch in der Erlösung des Menschen eine Rolle spielen oder auch Begriffe wie Gerechtigkeit und Glaube, dann kann ich KI eben dazu nutzen, dass Studierende sich eben mit Hilfe dieser Tools im Vorfeld auch diese Begriffe aneignen und eben schauen, was die KI ihnen zurückgibt. Die Studierenden können dabei aber auch lernen, dass sie diese Ergebnisse auch überprüfen müssen. Und dafür bin ich ja da am Ende, dass ich ihnen auch entsprechende Inhalte auch dann gebe, dass sie dann schauen können, stimmt das eben, was sie bei mir gelernt haben oder was sie bei mir gehört haben zu einem Begriff wie Gerechtigkeit bei Paulus mit dem überein, was ihnen die KI dazu sagt. Und dann können Sie eben schauen, also wenn es Übereinstimmungen gibt, natürlich dann sehen Sie, dass KI Ihnen dabei helfen kann, wo es aber auch Unterschiede gibt, können Sie dann eben versuchen herauszufinden, warum unterschiedliche Dinge herauskommen und Sie können dann auch lernen, wie Sie vielleicht mit KI auch gezielter sprechen müssen, dass richtige Ergebnisse oder auch verlässliche Ergebnisse herauskommen. Ich steuere das natürlich auch in einer bestimmten Art und Weise, indem ich nicht nur sage, nutzen Sie KI, sondern ich gebe zu jeder Vorlesung auch eine Liste von Fragen, also sogenannte Prompts, die Sie dann eben in der KI eintippen können und dann eben schauen können, was sind die Ergebnisse. Ich biete Ihnen genauso auch einen Leitfaden, in dem ich Ihnen auch erkläre, was die KI kann und was sie nicht kann und wie Sie damit eben auch umgehen müssen. Für mich ist sehr wichtig dabei, dass Studierende lernen, dass es nicht so funktioniert, dass sie beispielsweise sagen können, ich habe ein Seminar zum Galaterbrief und ich muss jetzt eine Hausarbeit schreiben zu, spuck mir doch die Hausarbeit aus. Sondern dass sie lernen, also auch dann Probleme, Fragen, Themen zu formulieren, die sie dann eben also mit der KI in einem längeren Prozess eben diskutieren, um dann am Ende auch zu lernen, sie können mit der KI auch diese Ergebnisse zusammenfassen zu lassen. Sie müssen diese Ergebnisse dann auch nochmal überprüfen mit dem, was sie in der Literatur finden. Die Literatur kann genauso eben aber auch etwas sein, was sie dann in diesem Gesprächsprozess mit der KI schon nutzen, dass sie sagen können, ich habe dazu jetzt aber das gelesen, wie sieht das Ganze denn aus? Kannst du das für mich einordnen? Sie können dann auch relativ leicht feststellen, was KI gut kann und was sie nicht gut kann. Wenn Sie ganz allgemeine Fragen einfach nur stellen, also sag mir etwas zu, dann werden Sie auch nur eine sehr allgemeine Antwort bekommen. Sie müssen eben dazu auch lernen, um dann so ein Tool wie ChatGPT oder Ähnliches gut zu nutzen, auch Fragen konkret formulieren zu können und gezielt formulieren zu können. Je besser oder je gezielter Sie fragen, desto detaillierter wird auch die Antwort sein. Weil diese KI-Tools haben mittlerweile auch relativ gut gelernt oder auch also antrainiert bekommen, dass sie sich auf die Person, die ihnen Fragen stellt, auch einstellt. Je tiefer gehend die Fragen sind, desto tiefer ist auch das, was an Wissensressourcen, die in der KI vorhanden sind, dann eben auch ausgenutzt werden. Wo sie allgemein bleiben, wird sich auch die KI mit einer allgemeinen Frage zufrieden geben. Und Studierende sollen auch lernen und müssen auch lernen, dass sie die KI auch korrigieren dürfen, zu sagen, okay, das stimmt jetzt aber nicht überein mit dem, was ich gelernt habe in der Vorlesung. Dass sie genauso auch sagen können, Entschuldigung, das tut mir leid, du gibst mir eine Bibelstelle an, die überhaupt nicht funktioniert. Dann wird man relativ auch schnell merken, dass die KI dann auch beginnt, mehr nachzudenken und auch mehr zu überlegen und mehr also auch an Daten zu nutzen, die sie zur Verfügung hat, und dann ihnen auch sagen, also Dinge wie, ja, du hast recht, ich habe mich geirrt und das Ganze sieht noch einmal anders aus, wenn ich das jetzt eben mit deinem Input dann nochmal durchgegangen bin.
Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, weil das ja auch eine ganz neue Methodik ist, die man dann im Prinzip auch im Rahmen der Lehre quasi einüben und erlernen muss. Und sicherlich auch, dass man sich dann mit der KI oder mit dem Chatbot wirklich unterhält und eben das Gefühl hat, eine Person zu korrigieren und nicht eine Quelle, eine schriftliche einzuordnen, verändert ja sicherlich was.
Ja, ich glaube, man lernt auch dabei durchaus also zentrale Dinge, die man dann auch als Theologin, als Theologe können soll am Ende. Also, dass man auch gesprächsfähig und sprachfähig wird, dass man eben lernt auch also so etwas wie eine Diskussion, ein Gespräch über Inhalte zu führen und sich auch über diesen Chatbot auf ein Gegenüber einstellen zu können, indem man ja einen solchen Gesprächspartner begonnen hat. Und ich glaube auch gerade von auch solchen lernpsychologischen Aspekten her, Dinge sich im Gespräch anzueignen, auch wenn es hier jetzt der Gesprächspartner eben kein reales Gegenüber im Sinne einer Person ist, sondern eben dann eine solche künstliche Intelligenz, also wenn man will, eine Art Maschine, ist es trotzdem etwas, mit dem man sich auseinandersetzt, mit dem man spricht, und man muss etwas auch formulieren. Also wenn ich einen Prompt eingebe, muss ich meinen Gedanken ja schon einmal formulieren. Ich muss eine bestimmte Zielrichtung haben. Ich muss eine Idee haben. Das heißt, ich muss das, was ich dann gelernt habe, was ich irgendwo gelesen habe, für mich noch einmal zusammenfassen. Und wenn ich darauf reagiere, muss ich es wieder mir aneignen, muss es verstehen, was also auch der Chatbot mir antwortet, und dann wieder darauf reagieren. Und muss auch lernen, am Ende die Dinge auch immer Schritt für Schritt auch bewerten zu können und auch dann eben neue Fragen auf dieser Basis und neuen Input auf dieser Basis dann zu formulieren. Also ich glaube, so kann also für Theologie, aber auch für andere Fächer, es dann eben dazu beitragen, sich Wissen besser anzueignen. Im Rahmen der Theologie kann man sicherlich auch sagen, dann ist es auch eine Form von Vorbereitung dann durchaus auf reale Berufsfelder, weil man dadurch ja auch dann lernt, das, was man später tun muss, eben auch mit anderen Personen, mit einem Gegenüber zu sprechen. Ich glaube, auch eine Sache, die mir wichtig ist, und die ich auch betone in meinem Leitfaden, den ich auch für die Studierenden, für die Arbeit mit KI zusammengestellt habe, ich glaube, ein Vorwurf, den man gerne bringt oder den man auch bringen kann gegen KI und den Einsatz von KI, dass es eine weitere digitale Technik ist, die dazu führt, dass man irgendwo auch vereinsamen würde und dann eben als Einzelperson einfach vor seinem Computer sitzt, vor seinem digitalen Gegenüber und mit einer Maschine spricht. Es ist nirgends festgeschrieben und festgelegt, dass ich KI nur allein für mich isoliert gebrauchen darf. Ich halte die Studierenden auch dazu an, dass sie KI auch dazu nutzen, über diese Inhalte ins Gespräch zu kommen. Sie können die Aufgaben, die ich Ihnen Sitzung für Sitzung stelle, auch dann so bearbeiten, dass Sie sich auch treffen, dass jeder seinen Chatbot fragt dazu und eingibt, dass man die Ergebnisse untereinander vergleicht. Dadurch können Sie auch lernen, dass derselbe Chatbot auf die gleiche Frage unter Umständen ganz unterschiedliche Antworten geben kann. Auch teilweise, weil er ja mittlerweile auch etwas wie ein Kurzzeitgedächtnis hat oder auch ein längeres Gedächtnis, in dem meine früheren Anfragen und mein früheres Verhalten drin ist. Sie können auch lernen, dass unterschiedliche Chatbots, also wie ChatGPT, Claude oder Le Chat, durchaus unterschiedliche Antworten geben können auf dasselbe Problem. Ich selber mache auch Dinge, dass ich unterschiedliche Chatbots nutze und auch dem einen Chatbot sage, ich habe deine Antwort jetzt mit dem anderen diskutiert und der hat mir folgendes Feedback gegeben. Was sagst du dazu?
Ja, also da merkt man schon, dass es sich da also bei diesen KI-Tools eben auch um ein Werkzeug handelt und immer die Frage ist, wie man es benutzt, ob man gelernt hat, es zu benutzen. Spannend finde ich auch die Idee, dass ja häufig gesagt wird, dadurch, dass wir solche Chatbots nutzen, verlieren wir im Prinzip bestimmte Fähigkeiten. Aber wie Sie ja gerade schon gesagt haben, trainiert man eigentlich auch andere Fähigkeiten dann wieder, je nachdem, wie man diese Tools benutzt.
Das ist ja auch ein großes Thema. Das läuft ja dann auch unter diesen Begriffen De-Skilling und Upskilling. Also De-Skilling, dass man eben Fähigkeiten verliert, weil man sagt, man würde alle Dinge auslagern an den Chatbot, also an die KI, und würde selbst also keine Dinge mehr formulieren oder auch keine wissenschaftliche Arbeit mehr leisten. Wenn wir es zulassen, dass Studierende also so umgehen mit dem Chatbot, dann ist es natürlich ein Problem und auch etwas, was real auch passieren kann. Aber unsere Aufgabe und unsere Verantwortung als Lehrende ist, dass wir Studierende dazu bringen, dass sie diese Tools verantwortlich nutzen und auch eben feststellen, dass es etwas ist, was ihre Fähigkeiten erweitern kann, was ihr Wissen erweitern kann. Ich selber habe auch festgestellt durch persönliche Arbeit damit, dass also KI auch eine Möglichkeit sein kann, wie sie sich in Themenbereiche oder auch in Bereiche, die nicht unmittelbar zu ihrem Fach gehören, an denen sie aber Interesse haben, auch relativ schnell einarbeiten können. Nicht in der Art und Weise, dass also dann die KI immer so funktioniert, also wie ein Tutor oder Lehrer, die alles bereits dazu weiß, sondern indem sie dann auch sagen, sie bekommen ein Feedback, ich schaue mir dieses Feedback an, wenn ich also etwas dazu machen möchte. Also ich selbst bereite gerade ein Seminar vor zu Wirtschaftsethik im Neuen Testament und überhaupt also wirtschaftsethische Fragen, wie man mit dem Neuen Testament damit umgeht. Und dazu brauche ich auch etwas wie Wirtschaftstheorien. Und dazu habe ich mir auch von der KI einfach helfen lassen, dass ich mit KI das diskutiert habe. Aber nicht so, dass ich dann gesehen habe, ich habe diese Dinge jetzt perfekt, sondern ich habe da auch festgestellt, ich muss Nachfragen stellen und habe dann auch festgestellt, dass also die KI auch Output dadurch auch optimiert hat. Ich habe den Output, den mir die KI gegeben hat, mit anderen Ressourcen nochmal verglichen. Also indem ich dann geschaut habe, wie sieht es aus mit diesen Theorien in Handbüchern oder selbst, dass man sich einfach dazu informiert über Dinge wie also diese Internet-Enzyklopädie Wikipedia, die ja auch, was heute durchaus ja auch anerkannt ist, eine solide Wissensbasis darstellt. Und wenn Sie diese Tools dann zusammenbringen, dann haben Sie durchaus etwas, was Ihnen helfen kann, sich schnell einzuarbeiten. Aber ich glaube, dass es eben unsere Aufgabe und unsere Pflicht ist, als Lehrende eben auch Studierende dazu zu bringen, sich diese Tools auch eben wie diese Chatbots, wie diese Sprachmodelle sich anzueignen und damit arbeiten zu können. Das ist eben auch ein Teil, eben auch, denke ich, von Berufsqualifizierung, die wir leisten müssen. Denn ich gehe davon aus, dass alle unsere Studierenden, egal in welchen Berufsfeldern sie tätig sein werden, damit konfrontiert sein werden, dass sie KI verstehen und KI nutzen können müssen, und zwar in einer guten und verantworteten Art und Weise.
Das mit den Berufsfeldern ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt sehr viel über die Befähigung von Studierenden gesprochen, die lernen sollen, mit KI umzugehen. Aber wie ist das denn mit den Lehrenden? Also hätten Sie für jemanden, der überhaupt noch nie sowas benutzt hat und es gerne in der Vorbereitung von Lehre, sei es an Universitäten, sei es an Schulen nutzen möchte, hätten Sie da Ratschläge, wie man am besten anfängt, was man auf keinen Fall machen soll?
Ich glaube, das Grundlegende ist und das Wichtigste ist, dass man eine gewisse Offenheit hat und auch etwas wie Experimentierfreudigkeit. Ich glaube, Dingen wie KI darf man nicht mit Angst begegnen und mit Vorbehalten, sondern ich muss offen sein, herauszufinden, was kann das Ding? Und damit auch eine realistische Einschätzung zu haben, also nicht zu erwarten, dass das die Wundermaschine ist, die plötzlich alles für mich erledigt und Dinge also auch dann besser machen kann, als ich es jemals tun kann. Ich darf auch nicht im Sinne dann herangehen, dass sie sowieso nur Unsinn macht. Also das ist ja dieses, was das große Thema war, eben die KI würde halluzinieren. Das heißt, sie würde Ergebnisse präsentieren, die also grundlegend falsch sind und man könne sich auf nichts verlassen. Ja, diese Phase hat es gegeben in der KI, aber die Entwicklung ist ja nicht stehen geblieben. Also die Entwicklung geht beständig weiter und auch das Halluzinationsproblem, natürlich gibt es das immer noch. Aber das ist nicht so, dass alles falsch ist und man wird überrascht sein, wie viel auch an bibliografischen Angaben, an Literaturhinweisen die KI mittlerweile machen kann und auch korrekt machen kann. Also von daher ist auch dem gegenüber also die Skepsis nicht angebracht, aber das ist genauso, dass ich es eben natürlich einschätzen muss. Ich glaube auch, dass wir nicht so umgehen dürfen, wie das immer der Fall ist, dass wir sagen, dann das ist jetzt ein neues Problem, das KI hat, dass sie halluziniert. Ich aus eigener Erfahrung und im Umgang auch mit Forschungsliteratur weiß, wie viel an Halluzinieren auch in solcher Forschungsliteratur stecken kann. Und der Mensch ist nicht einfach perfekt im Verhältnis, also dann zur Maschine in diesem Fall. Auch dort werden einfach Ergebnisse abgeschrieben. Und wir müssen immer auch bedenken, dass was die KI auch dann an Daten zur Verfügung hat, sind ja Daten, die der Mensch produziert hat. Und diese werden auch wieder reproduziert und neu kombiniert. Gleichzeitig, wenn man es nutzt und offen dafür ist, wird man auch feststellen, was KI real kann. Und man wird auch überrascht sein über das große Potenzial, das diese Tools einem zur Verfügung stellen und was das auch an neuen Fragen und neuen Möglichkeiten einen gibt. Wie man plötzlich also in relativ kurzer Zeit mit wenig Aufwand komplexe und umfassende Daten analysieren kann, wie man sich Modelle generieren kann für etwas, wie man auch einfach Fragen, hypothetische Fragen analysieren kann. Ich muss aber dazu eben auch anfangen, solche Tools überhaupt einmal zu nutzen und damit auch ein bisschen im Spiel, damit auch umzugehen und mir spielerisch diese Dinge anzueignen und auch dann eben die Erfahrung zu machen, was geht, aber auch die Erfahrung zu machen, was nicht geht. Wobei das Spannende dabei auch ist, im Laufe der Zeit wird man auch feststellen, von dem, was ich heute eben sehe oder auch merke, dass es noch nicht geht, das kann morgen, übermorgen ganz anders aussehen. Die Entwicklung ist relativ schnell und es kommen auch immer neue Möglichkeiten. Das heißt aber auch, dass dazu gehört, dass man sich auf dem Laufenden halten muss, in irgendeiner Form einen Überblick behält, was technisch mittlerweile möglich ist und was geht. Ich kann auch in ethischen Diskussionen über den Einsatz von KI nur verantwortet mitreden und nur ein kompetenter Gesprächspartner sein, wenn ich weiß, was KI ist, was KI kann und was sie nicht kann und was auch der aktuelle Stand der Technik ist. Für mich selbst ist eine Möglichkeit, um auf dem Laufenden zu bleiben und ich mich über die Möglichkeit von KI und dem Potenzial von KI auch in einer guten Weise zu informieren, dass ich ganz einfach Podcasts dazu höre. Und es gibt auch sehr gute Podcast-Reihen. Also für mich ist eine Reihe, die ich regelmäßig konsumiere, jede Woche, ist also etwas vom Bayerischen Rundfunk, der KI-Podcast. Oder ein ähnlicher Podcast, der auch sehr gut ist, den ich auch empfehlen kann, eben beim Deutschlandfunk KI verstehen. Und dort wird also für ein breites Publikum eben auch gut aufbereitet, aufgearbeitet und dargestellt, was Problemfelder sind, die mit KI verbunden sind, was Chancen von KI ist. Man bekommt dann auch mit, was KI real kann, in welche Felder sie vordringt, welche auch persönlichen Aufgaben, welche persönlichen Interessen ich mit KI voranbringen kann. Und wenn ich auch offen dort zuhöre, werde ich immer auch wieder entdecken, oh, in der KI steckt auch Potenzial für meine konkrete Arbeit, sei es jetzt für meine Arbeit in der Lehre, aber sei es auch für meine Arbeit in der Forschung. Und das ist durchaus ein spannendes Feld und auch etwas, worauf ich mich gerne einlassen möchte und wo ich auch gerne dafür werbe, dass auch Kolleginnen und Kollegen das tun. Und ich glaube, dazu brauchen wir eben Offenheit und wir sollten auch immer damit bedenken, wahrscheinlich haben wir auch eine gewisse Pflicht dazu. Das ist auch ein Teil von der Ausbildung, die wir leisten müssen, weil wir wollen Studierende ja auch optimal dafür qualifizieren, dass sie in ihren Berufen, in ihren Tätigkeitsfeldern, in die wir sie nach dem Studium auch entlassen, erfolgreich tätig sein können. Und Studierende werden mit KI umgehen müssen.
Ja, das sind auch alles sehr wichtige Punkte, denke ich. Und ich glaube gerade, dass man ja auch einfach mal anfangen kann, das auszuprobieren und da sich etwas umzuschauen, ohne jetzt gleich komplett die gesamte Arbeit auf KI umzustellen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Hinweis. Die Podcasts werden wir auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, damit da auch Neugierige sich da vielleicht auch mal reinhören können. Und es gibt ja aber auch so einfach ganz praktische Punkte wie zum Beispiel Datenschutz oder jetzt gerade gab es ja auch den Fall, dass jemand, der auch an einer Universität tätig war, seine gesamten Forschungsdaten und Anträge verloren hatte wegen der Datenschutzeinwilligung bei ChatGPT. Gibt es da auch noch irgendwelche Sachen, wo Sie sagen würden, das sind Dinge, wo man sich unbedingt informieren sollte, damit einem nicht irgendwie sowas Blödes passiert?
Das ist natürlich ein schwieriges Problem, auch dass es eben entsprechende Regelungen gibt oder teilweise auch nicht gibt. Was sehr gut ist, wir arbeiten ja zumindest in Europa nicht in einem völlig freien Raum. Also auch die Europäische Union hat ja auch entsprechende Richtlinien, also erlassen auch und Regelwerke auch erstellt für den Umgang mit KI. Natürlich ist es so, dass wir das nicht alles immer im Kopf haben können und dass es natürlich auch entsprechende Probleme dabei geben kann. Ich glaube, grundsätzlich, was man einfach tun sollte, ist natürlich, dass sie keine personenbezogenen Daten eingeben können. Also das heißt nicht, dass sie nicht irgendeinen Forscher benennen können, auf den sie sich berufen. Aber es geht nicht, dass sie also Arbeiten von Studierenden mit dem Namen der Studierenden eingeben bei KI oder ähnliche Dinge. Zumindest nicht in einem offen zugänglichen Modell. Es sei denn, sie haben ein geschütztes Modell, das ihnen eine Universität anbietet, dessen Daten dann auch den Raum der Universität nicht verlassen und was von der Universität auch entsprechend ausgewiesen ist. Das heißt, auf diese Dinge muss man achten, aber das sind Dinge, die ja nicht einfach nur KI betreffen, sondern das sind Dinge, die ja allgemein gelten, also wenn Sie im Internet unterwegs sind und wenn Sie Daten nutzen oder Daten zur Verfügung stellen. Also diese Sensibilität sollten wir alle mittlerweile auch entwickelt haben. Es hilft natürlich andererseits auch nichts, indem Sie dann anfangen, neurotisch zu sein und zu sagen, ich darf gar nichts mehr tun. Also so ist es auch nicht. Und das ist ja auch immer dann also das Konkrete, was Sie damit tun am Ende. Diese Fälle, also wie das angesprochene, das kann ich nicht beurteilen, also was dort einem Kollegen passiert ist mit seinen Forschungsdaten oder Ähnlichem. Ich glaube, hier gilt es immer einfach zu sehen, zu sagen, ja, ich muss mit meinen Daten vorsichtig sein, ich muss mit den Daten anderer vorsichtig sein. Ich sollte aber auch nicht so neurotisch sein, dass ich gar nichts mehr, also auch an Forschungsprojekten damit diskutieren kann, also weil das alles, weiß Gott, wohin dann verloren gehen könnte. Also hier denke ich, man muss sich grundsätzlich informieren, was Richtlinien sind, was Vorgaben sind. Man muss auch sich informieren bei dem, was der jeweilige Chatbot, den man nutzt, auch dann tut. Man muss auch immer bedenken, dass es natürlich dann Unterschiede gibt. Also nutze ich ein Modell dann also in einem freien, also nicht bezahlten Modus oder nutze ich es in einem bezahlten Modus? Das macht auch immer Unterschiede, weil die Regelungen dafür anders sind. Natürlich wird es immer so sein, dass Dinge, die wir damit tun, auch in die Trainingsdaten einfließen. Das ist mittlerweile natürlich auch geregelt, dass vieles davon auch nicht einfach ungeschützt einfließen kann, sondern dass das auch anonymisiert wird. Das mag in den technischen Verfahren unterschiedlich gut funktionieren und man wird kein Verfahren wahrscheinlich haben am Ende, das absolut sicher ist. Aber wenn wir in einer Art und Weise agieren mit all diesen Tools, dass sie nur gefährlich sind und dass irgendetwas passieren kann, dann können wir gar nichts mehr tun. Und manchmal finde ich es auch ein bisschen schwierig und auch dann ein bisschen heuchlerisch, also dass Leute, die keine Probleme haben, alles in WhatsApp reinzutippen oder alles auf Instagram zu posten, plötzlich die größten Probleme haben, wenn KI eingesetzt wird. Also wer auf WhatsApp vorsichtig agiert und wer auf Instagram vorsichtig agiert, wird auch also entsprechend vorsichtig bei der KI agieren. Wer das bei dem einen nicht tut, wird es auch beim anderen nicht tun.
Ja, das stimmt sicherlich, dass da viele Leute auch auf anderen Netzwerken sehr viel weniger vorsichtig sind, aber sobald auf irgendwas das Label künstliche Intelligenz drauf ist, dann auf einmal sehr vorsichtig sind. Und es gibt ja auch Datenschutzhinweise, die man allzu gerne mal einfach wegklickt, aber die kann man sich ja auch mal durchlesen, um da möglichst gut informiert zu sein und zu wissen, was
also
man
auch,
da macht.
Auch wenn man Dinge regelmäßig tut, also wie diese KI-Podcasts anhört oder andere Quellen dazu eben auch nutzt oder mit Informationen, dort bekommt man auch die entsprechenden Dinge. Natürlich ist es so auch, dass das ist auch ganz selbstverständlich. Also je mehr ich KI nutzen möchte und je mehr ich über die KI übergebe, desto größer wird an die KI übergebe, desto größer wird natürlich auch das Risiko. Gerade diese Dinge, über die man heute diskutiert, was ja über die normalen Chatbots schon weit hinausgeht, dass man eben agentische KI hat. Das heißt, dass man eben kleine Tools hat, die automatisiert Aufgaben für einen erledigen, denen man auch bestimmte Zugriffsrechte gibt auf Daten, die man auf seinem Computer hat, denen man bestimmte Rechte gibt, auch selbstständig im Internet tätig zu werden, bis hin dann unter Umständen, um auf Accounts, die man irgendwo hat, zuzugreifen mit Passwörtern dergleichen. Ja, das schafft die Möglichkeit für mich, dass Arbeit noch effizienter und noch schneller erledigt werden kann. Aber das Risiko wächst natürlich auch damit, dass die KI unter Umständen vielleicht etwas macht, was ich nicht will. Oder dass auch eben durch entsprechende auch Manipulationen an der KI, die ja auch passieren, nicht von den Unternehmen, sondern eben auch genauso wie andere Seiten gehackt werden oder auch eben, dass Seiten versteckte Prompts enthalten, die dann von der KI ausgelesen werden und auch als Prompt behandelt werden, die dann aber plötzlich der KI über die KI Zugriff auf meine Daten, auf meine persönlichen Daten, auf meinen Computer erlauben oder auch meinen Computer einsetzbar machen, meine Accounts einsetzbar machen für Dinge, die ich nicht will. Das muss man aber auch wissen dann, wenn ich diese Dinge tue. Und ich muss dann entsprechend kompetent sein, wenn ich einen solchen KI-Agenten nutze, um diese Möglichkeiten auszuschließen, mit dem, dass ich es nie vollständig ausschließen kann. Das trifft aber auch für alle anderen Dinge. Also mein PayPal-Account kann gehackt werden, mein Instagram-Account kann gehackt werden, mein Amazon-Account kann gehackt werden.
Ja, das stimmt und zeigt, glaube ich, noch einmal mehr, dass es eben wichtig ist, diese Kompetenzen zu erwerben. Also ob man jetzt mit viel Begeisterung dabei ist oder nicht, dass man aber im Berufsalltag wahrscheinlich irgendwann nicht mehr drum herum kommen wird, zumindest zu wissen, wie man solche Tools benutzt und was eben auch die Risiken dahinter sind. Daher, wie wir ja auch schon gesagt haben, ist es natürlich auch wichtig, Studierenden beizubringen, wie sie damit umgehen. Aber nun ist es ja so, dass in einem Theologiestudium vor allem eben auch theologische Inhalte vermittelt werden sollen. Und wie schaffen Sie da die Balance zu finden zwischen Ihrer eigentlichen fachlichen Lehre und eben der Vermittlung von dieser neuen Methode?
Ich würde da keinen so großen Gegensatz dabei zu sehen, weil so wie ich es für mich konzipiere, ist es für mich kein Entweder-Oder. Denn indem sie KI nutzen, eignen sich die Studierenden die theologische Inhalte an und indem sie die theologischen Inhalte mit der KI bearbeiten, eignen sie sich Kompetenzen für die Nutzung mit KI an. Also KI zu nutzen hat ja nur den Witz, wenn es darum geht, also auch Inhalte zu generieren auf diese Art und Weise. Und die Inhalte sind ja nicht irgendetwas dabei, sondern die Inhalte sind bezogen auf das, was Gegenstand meiner Lehre ist, was Gegenstand eines Theologiestudiums ist. Und es eröffnet halt die Möglichkeit, über das, was mir in dem begrenzten Rahmen einer Sitzung möglich ist, noch weitere Räume zu öffnen, indem ich dann also über vorformulierte Prompts als Einstieg in das Gespräch mit der KI dann eben zum einen die technische Sache mit den Studierenden dann also erarbeiten kann, dass sie lernen, wie soll ein solcher Prompt funktionieren, was kann ich überhaupt machen, überhaupt auch die Idee zu bringen, oh, ich kann auch meine theologischen Probleme mit der KI diskutieren, auf diese Art und Weise. Und gleichzeitig eben eröffnet es eben auch die Möglichkeit, dass die KI dann über das, was ich konkret in der Vorlesung anbieten kann, im Seminar anbieten kann, auf Nachbardisziplinen also dann ausgreifen kann, dass ich Inhalte in neue Kontexte setzen lassen kann und damit eben auch theologisches Verständnis also auch vertiefen kann und im günstigsten Fall Studierende auch dazu kommen, theologische Inhalte unterschiedlicher Lehrveranstaltungen miteinander zu verknüpfen, wenn sie eben feststellen, oh, ich habe bei Herrn Professor Bauer im Neuen Testament das gehört, das passt doch irgendwie zu dem, was ich auch in der Dogmatik gehört habe oder was ich in der Fundamentaltheologie oder in der Liturgie oder wo auch immer gehört habe. Oder sie können auch feststellen, oh, es gibt doch eine aktuelle gesellschaftliche Diskussion, da passt doch das, was ich gehört habe, auch dazu und können dann anfangen, hier weiterzuarbeiten mit Hilfe und Unterstützung der KI. Die KI selber ist ja auch etwas wie eine große Bibliothek vielleicht, die eine Unmenge an Wissen und Daten enthält und darunter auch viele theologische Daten, aber auch andere Daten eben anderer Art. Und der Chatbot, den wir haben, ist dann etwas wie das Eintrittsportal, aber auch etwas wie das Instrument, mit dem ich durch diese riesige Bibliothek von also einer unglaublichen Datenmenge dann auch steuern kann und auch also sie überhaupt wie Zugang gewinne. Und eben auch eben dann die theologischen Daten zu finden, die dort drin sind, aber gleichzeitig zu lernen, was kann ich mit den theologischen Daten auch anfangen.
Ja, das ist ja auch einfach ein sehr anderer Ansatz, als zu denken, oh nein, jetzt müssen wir auch noch unseren Studierenden oder unseren SchülerInnen beibringen, wie man KI nutzt. Und das ist ja dann nochmal was, was obendrauf kommt, sondern wenn man das eben wirklich in die Lehre so integriert, dass es als sinnvolle Methode genutzt wird und so beigebracht wird, so dass es dann im Prinzip ja, wie Sie gesagt haben, auch neue Möglichkeiten eröffnet und nicht quasi die Lehre in dem Sinne einschränkt, dass man dann noch mehr in kürzerer Zeit vermitteln muss.
Es ist einfach ein Werkzeug, das wir nutzen können. Und ich glaube, manchmal ist es so auch ein bisschen, wir haben ja eigentlich viele von diesen Werkzeugen und diesen mächtigen Werkzeugen, die wir ständig bei uns haben. Auch etwas wie ein Handy, das also eine unglaubliche Rechenleistung uns anbietet. Wo wir manchmal auch fragen, nutzen wir also diese Dinge eigentlich wirklich für unsere Arbeit oder machen wir in manchen Dingen unsere Arbeit nicht immer noch wie vor 100 Jahren? Das soll das nicht schlecht machen und also vieles damals ist dann unglaublich gute Arbeit gelaufen. Also auch Datenmengen, die also von Kolleginnen und Kollegen, die vor 100 Jahren gelebt haben, in ihren Studien aufgearbeitet worden sind, teilweise, wovon ich immer noch beeindruckt bin. Aber wir können aufbauen darauf heute mit dem, was wir an digitalen Tools, also an Rechenleistung, die wir durch Handys haben, aber eben auch dann durch etwas wie gerade auch diese Chatbots, die uns also auch eine ganz neue Möglichkeit des Umgangs mit Daten eröffnen, also einfach neue Räume auch erforschen und auch neue Horizonte auch im Bereich der Theologie, also dann für uns aufmachen.
Ja, also was mir sehr einleuchtet, ist dieser Gedanke, dass KI-Tools Werkzeuge sind, die man aber sinnvoll nutzen sollte und dass eben diese Haltung, also diese komplett ablehnende Haltung, dann eher dazu führt, dass sie eben nicht sinnvoll genutzt werden, sondern dass man sich nicht damit auseinandersetzt und dann aber vielleicht, wenn man sie mal braucht, da ganz hastig irgendwas macht, was dann ja sogar viel risikoreicher sein kann, als wenn man sich konkret damit auseinandergesetzt hat und entschieden hat, wofür man das nutzen will und wofür eben nicht.
Und ich glaube, es ist auch etwas hat, es kann auch ein spannender Bereich sein. Und also gerade auch, was ich auch erlebe, was auch passieren kann, man setzt sich hin, also mit der KI, also um irgendetwas vorzubereiten, also eine Frage zu diskutieren und stellt dann plötzlich fest, also wo man dann auch hinkommt in einem solchen Gespräch mit dem Chatbot, was einem dann plötzlich ganz neue Fragen öffnet. Nicht nur einfach, weil der Chatbot sie mir zurückgibt, sondern weil ich einfach wieder auf das reagiere, was ich bekomme und dann dazu Stellung nehme und etwas auch ein Feedback gebe, auch ein korrigierendes Feedback unter Umständen gebe dazu, weil ich sage, Entschuldigung, so geht das nicht. Und dann auch natürlich plötzlich feststelle, auch hier plötzlich stelle ich fest, es gibt Punkte, über die ich auch vertieft nachdenken muss, wo ich meine eigenen Ergebnisse nochmal vertiefen muss. Oder hier sind völlig neue Fragen, völlig neue Punkte, über die ich noch nie nachgedacht habe. Auch wenn ich in der Forschung es nutze, ist es nicht so, dass ich sage, also ich habe festgestellt, etwas, wofür es gut ist, was auch ein exegetisches Thema ist. Diese großen Sprachmodelle, diese KIs können gut Muster erkennen. Und dann zu sagen, auch für mich also so unterstützen zu lassen, bei Texten einfach Muster festzustellen. Also wie werden bestimmte Begriffe verwendet? Tauchen die regelmäßig auf? Gibt es irgendwelche Strukturelemente, die also auch den Text gliedern und damit auch eine Gedankenführung anzeigen? Das habe ich mit Texten auch versucht. Das ist nicht so in der Regel, dass dabei rauskommt, also ich habe dann die ideale Supergliederung. Dann sage ich, okay, du hast mir jetzt das gegeben, das gefällt mir nicht. Oder das stimmt doch nicht. Und da merke ich plötzlich in der Diskussion aber mit dem Chatbot, den ich sage, muss man hier nicht also hier einen Einschnitt setzen? Gibt es nicht hier einen neuen Gedanken? Gehören diese Dinge nicht doch zusammen? Aber in dieser Arbeit ergibt sich dann also auch in diesem Hin und Her plötzlich tatsächlich eine gute Gliederung eines Textes und auch eine Bewegung, in der man plötzlich auch besser versteht, was die Gedankenführung dieses neutestamentlichen oder frühchristlichen Textes ist, den ich mit Hilfe der KI auch einfach mal durchgegangen bin, analysiert habe. Und das kann eben dann durchaus auch ein spannendes Unternehmen sein. Also eine Entdeckungsreise, die man mit der KI in einen solchen Text macht, auch eine Entdeckungsreise mit Versuch und Irrtum, also auch weil die KI sich irrt und kein gutes Ergebnis präsentiert. Eben auch nochmal eben zu sagen, diese Chatbots, diese allgemeine künstliche Intelligenz ist nicht darauf ausgelegt, dass es genau solche Dinge macht. Sie kann bestimmte Dinge gut, sie kann auch sehr viel, also weil sie für viele unterschiedliche Zwecke geeignet ist. Sie kann Daten neu kombinieren. Das ist zugleich die Schwäche dieser ganzen Modelle, aber auch ihre Stärke. Also weil eben auch eine Neukombination stattfindet. Das, was man dann auch als Problem oft eben benennt, das Halluzinieren, beruht ja eben genau auch auf diesem Neukombinieren von Daten, um Lösungen anzubieten. Lösungen, die nicht unbedingt richtig sein müssen, aber eine Lösung sein wollen. Und würde es all diese Dinge ausgeschlossen werden, dass es in einem ganz anderen Modell funktioniert, also im Sinne von immer nur 1 plus 1 ist 2, dann würde es auch genau dieses kreative Potenzial nicht darin geben. Also auch wenn ich weiß, dass die ganze Diskussion hier beginnt, kann KI überhaupt kreativ sein oder ist das etwas nur, was der Mensch kann? Vielleicht muss man das auch entspannter sehen und wenn man sich manche Ergebnisse anschaut, die KI produziert, und das gilt ja schon, wenn man in das Internet hineinschaut, und da muss man ja nicht nur Textergebnisse, die KI, diese Sprachmodelle produzieren können, anschauen, sondern auch Bilder und Videos, dann wird man sich die Frage dann durchaus stellen, kann ich also jede Form von Kreativität, als was immer ich genau das dann benenne, auch KI absprechen.
Ja, also ich glaube, um noch in die Kreativitätsdiskussion einzusteigen, das schaffen wir leider zeitlich nicht mehr. Zum Abschluss hätte ich aber noch eine Frage. Sie haben ja gerade sehr schön erwähnt, wie wichtig es auch einfach ist, mit der KI in den Dialog zu gehen und sie eben nicht einfach zu benutzen, wie zum Beispiel Google oder so. Und da ja nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer in Lehrberufen arbeiten, sondern viele auch einfach KI vielleicht im Alltag verwenden wollen, hätten Sie da noch irgendwelche praktischen Tipps, wie man das möglichst gut machen kann?
Ich glaube, die Sache ist immer so, also ich beginne für mich, also wenn ich etwas mit der KI, also mir arbeiten möchte, damit, dass ich die KI einfach mal frage, ganz simpel, was sie dazu weiß zu diesem Thema. Also beispielsweise, wenn ich zum Galaterbrief etwas also arbeite, dann kann ich fragen, welche Informationen hast du zum Galaterbrief? Das ist natürlich schon sehr allgemein. Ich kann es dann spezifizieren, was weißt du zu den Hintergründen? Was weißt du zu einem bestimmten Abschnitt? Und dann kann ich sagen, ah, den Aspekt finde ich interessant. Oder bist du dir sicher, dass das so ist? Ich kann genauso, also wenn ich Dinge habe, so kann ich arbeiten, wenn ich Unterrichtsvorbereitung mache in der Schule, dass ich sage, ich weiß, ich habe heute ein bestimmtes Thema zu bearbeiten, kann ich die KI natürlich fragen und kann sagen, was weißt du dazu? Dann kann ich also versuchen, mit der KI mich in dieses Thema einzuarbeiten. Dann kann ich sagen, ich brauche das für den Unterricht, also konkret für eine Sitzung. Da muss ich natürlich auch angeben, dass die KI wissen muss, welche Altersgruppe ist das. Ist das für die Grundschule? Sind das also Erstklasse? Sind das Viertklässler? Oder ist es für eine gymnasiale Oberstufe? Und dann kann ich sagen, hast du eine Idee, wie wir das umsetzen können, also für ein gutes Unterrichtsmodell? Wie kann dieses Unterrichtsmodell ausschauen? Dann muss ich natürlich auch sagen, gut, ich brauche dann das Vorwissen auch. Und da bin ich dann auch mit meinen eigenen Fähigkeiten gefragt, dass ich sage, das ist etwas, was tatsächlich pädagogisch funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Ähnlich sieht es aus, wenn jemand, der eine Predigt beispielsweise vorbereiten muss zu einem bestimmten Text, kann ich ja auch anfangen, also in diesem Sinne zu sagen, erstmal, ich muss eine Predigt schreiben zu diesem Text, zu dieser Situation. Was sind überhaupt Aspekte dieses Textes, die vielleicht relevant wären? Wie kann ich das Ganze umsetzen in eine sinnvolle Art und Weise? Das geht nicht am Ende dann darum zu sagen, und die KI wird mir die perfekte Predigt dann liefern oder zu sagen auch, ich muss dann überhaupt nichts mehr dafür tun. Sondern ich muss halt dann schauen, kommt ein Ergebnis raus, hinter dem ich stehen kann, das zu dem passt, was ich tatsächlich sagen will. Da ist auch wieder die eigene Kompetenz des Predigers gefragt, die Erfahrung des Predigers, das, was er auch gelernt hat dagegen. Funktioniert der Text in dieser Situation? Ist das Ganze auch natürlich theologisch richtig, was hier angeboten wird? Und ist es auch verantwortlich, so zu sprechen? Und dann auch entsprechend zu korrigieren. Je mehr ich das dann auch tue, wird es am Ende auch natürlich mein Text sein, weil das ist nicht einfach, was bei der KI rausgekommen ist, sondern ich habe die KI ja korrigiert. Ich habe sie dann am Ende auch genutzt als ein Werkzeug, um meine Gedanken damit zu schärfen, zu formulieren, zu präzisieren, sie auch zu Papier zu bringen. Auch mein Ergebnis ist dann, selbst wenn ich einen Text damit erzeugen lasse für irgendeine Situation, dass ich dann auch sagen kann aus eigener Erfahrung, das wird nicht so sein, dass ich den Text einfach eins zu eins übernehmen kann. Ich werde immer überarbeiten. Ich werde immer auch bestimmte Dinge nachkorrigieren. je nach meinen Ansprüchen.
Ja, also ich glaube, was wir auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen können, ist, dass KI-Anwendungen ein Werkzeug sind, mit dem man verantwortungsbewusst umgehen muss, mit dem man aber auch sehr gut experimentieren und Dinge ausprobieren kann und dass eben dieses Vorurteil, KI wird an der Uni nur dazu benutzt, um Hausarbeiten auszuspucken oder um überhaupt nichts mehr selbst machen zu müssen, dass das eben nicht stimmt oder zumindest nicht stimmen muss, wenn wir den Studierenden das eben auch einfach beibringen, wie man verantwortungsbewusst mit diesen Anwendungen umgeht. Gut, also ich glaube, wir hätten uns noch länger unterhalten können, weil es zu dem Thema so viel zu sagen gibt. Aber leider haben wir nicht unendlich viel Zeit. Und deswegen möchte ich mich bei Ihnen, Professor Bauer, ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie uns Einblicke in Ihre Arbeit gegeben haben. Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und ich hoffe sehr, dass Sie nächste Woche wieder mit dabei sind für die nächste Folge unserer Fastenreihe zu künstlicher Intelligenz.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.